Ja, Jesus, er ist gestorben, er ist auferstanden, er war bei seinen Jüngern, er hat ihnen einen Auftrag gegeben, zu den Menschen zu gehen, ihnen die gute Botschaft zu verkünden. Und die waren schon total heiß, rauszugehen und es zu tun. Und dann hat ihnen aber sie wieder zurückgepfiffen und gesagt, wartet, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgestattet werdet. Und die wussten jetzt nicht so genau, was die da jetzt Jesus meint. Aber Jesus war der Meinung, wenn er wieder zum Vater geht, sind wir noch nicht aus unserer menschlichen Kraft voll dazu ausgestattet, rauszugehen und von ihm zu erzählen, weil sonst machen wir es in der eigenen Kraft. Und er wollte, dass wir es nicht in der eigenen Kraft machen, sondern in seiner Kraft machen. Und so kamen wir heute auf das Thema der Predigt, beten im Geist und beten mit Verstand. Ist kein einfaches Thema, weil hier Menschen zusammensitzen aus völlig unterschiedlichen, auch gemeindlichen und kirchlichen Prägungen, Geschichten. Wenn ich in einen Gottesdienst gehe mit afrikanischen Geschwistern, also Menschen, die an Jesus glauben und beten zu Jesus, dann hast du, wenn du reingehst in diesen Gottesdienst, das Gefühl, du bist in einem Fußballstadion. Weil wenn sie beten, die beten erstens sehr lange, sehr laut, die werden auch mal heiser davon, die beten auch gerne mal stundenlang und die Nächte durch, die haben eine ganz andere Gebetskultur. Wenn ich mit meinen Geschwistern aus Russland zusammen bin, bei manchen, die haben die Angewohnheit, zwischendrin zu weinen, dann klingt es manchmal sehr traurig, aber sehr leidenschaftlich. Aber man hat das Gefühl, irgendwie, die weinen. Wenn ich mit meinen Geschwistern aus Asien zusammen bete, dann hast du das Gefühl, die befehlen irgendjemanden und die sind fast schon so aggressiv im Gebet. Richtig. Und das ist so, ich meine, die ersten 2 Minuten ist okay, aber wenn die dann so eine Stunde drin, so, die gehen dann auf ihren Gebetsberg, in ihre Gebetshöhle und kämpfen dann die Nächte durch im Gebet, ja, das ist eher so, hat was Militantes. Wenn wir manchmal in Deutschland beten, ist das eher so was für sich unhörbar, still, im Kämmerlein. Manchmal ist es sehr schlau, was wir beten. Deswegen beten wir nicht so viel und nicht so laut und eher nur diejenigen, die da gut drin geübt sind. Gebet hat viel damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind und wie wir es gehört haben, oder? Wie viel Raum uns da so gegeben wurde. Sind wir eher in so einem Umfeld aufgewachsen, wo immer beim Essen gebetet wurde, wo die Eltern viel gebetet haben, wo die Gebete auch mal persönlich waren, dann haben wir dann eine Entspannung, auch so zu beten. Wenn wir eher vorformulierte Gebete kennen, vielleicht nur aus der Kirche oder sehr förmliche Gebete oder nur die Pfarrer oder Priester haben gebetet, dann haben wir das Gefühl, wir sind noch gar nicht so weit, laut zu beten. Hat viel damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, was für uns sich gut oder richtig oder wo wir uns schon wohlfühlen und wo noch nicht. Und so merken wir, gibt es da verschiedene Entwicklungen. Jeder ist so ein bisschen das Kind seiner bisherigen Geschichte. In der Bibel gab es auch eine Geschichte und zwar eine Entwicklung, würde ich so nennen. Was wir hier so haben, dass wir so frei beten und in einem Gottesdienst und zusammenkommen, ist nicht älter als 2000 Jahre alt. Denn so die Urgemeinde in Jerusalem und in der Umgebung, die hat es ähnlich praktiziert. Wenn wir aber an frühere Zeiten denken, wie zum Beispiel Mose, da war das so, unten sitzt das Volk, Mose geht auf den Berg, redet mit Gott, die unten haben keine Ahnung, dann schreibt er ein Buch oder schreibt er die Tafeln voll, geht runter zu den Leuten und erzählt, so hat Gott gesprochen. Und danach hören sie wieder nichts von Gott. Bis Mose wieder auf den Berg geht, mit dem Herrn redet, irgendwas mitbringt und ihm das erzählt. Nicht viel, gell? Und wenn sie was falsch machen, dann werden sie ermahnt und dann wird gesagt, hier und so im Gesetz steht geschrieben, ihr werdet so und so gerichtet. Also man kann nicht von einem Gebetsleben sprechen. Oder sie haben Opfer in den Tempel gebracht, dann wurden irgendwelche Tiere geschlachtet und die Priester haben für sie gebetet. Kann man jetzt auch nicht wirklich ein Gebetsleben bezeichnen. selbst die Könige, die richtig guten Könige wie David, der hat zum Beispiel Psalmen geschrieben, der hat Gebete zu Gott geschrieben. Und dennoch, wenn Gott zu ihm redet, haben wir das eher so in der Form von einem Propheten, der zu ihm geschickt wird und ihm sagt, was Gott ihm zu sagen hat. Also auch nicht wirklich ein direkter Draht. Gott schickt den Propheten, Prophet sagt, Gott warnt dich hier und da, besinn dich, hör auf hier und damit, fang das und damit an und er besinnt sich. Aber er braucht irgendwie so den Mittler, diesen Propheten, gell, der von Gott hört. Alleine kriegt das irgendwie nicht so in seiner Gebetszeit hin, wie wir uns das heute so auch vielleicht als selbstverständlich sehen. Und dann haben wir das Neue Testament, wo Gott sagt, hier, ich habe euch schon im Alten Testament versprochen, Joel 3,1, ich lese es mal vor. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, damit es ein Menschen gemeint. Und eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Also Gott sagt, ich habe Gutes für euch vorbereitet und ich werde euch mehr geben, wie das, wie ihr jetzt kennt. Wartet darauf. Und ehrlich gesagt hat es ziemlich lange gedauert, bis das kam. Die haben was gehört und es kam noch lange nicht. Kann man jetzt mit Wasser vergleichen. Gott hat gesagt, ich werde eine richtige Flut schicken und ihr werdet so richtig drin baden können. Aber es war noch nicht da. Und in der Apostelgeschichte wird er daran erinnert und die Christen, denen wird gesagt, Leute, fang an zu beten, kommt zusammen, fang an zu beten. Und wenn ihr so richtig drin seid, dann werde ich quasi meinen Heiligen Geist dazugeben und es wird mehr werden. Und so lesen wir das auch in der Apostelgeschichte 2, dass über 120 Christen zusammenkamen, 50 Tage nach Himmelfahrt, deswegen heißt das Ganze auch Pentakost. Im Englischen ist das Pfingsten unter Pentakost oder Pentakostel genannt, also 50 Tage danach feiert man, dass der Heilige Geist runterkam. Und die Menschen, die schon bereits gebetet hatten, die haben sich ja nach Gott ausgestreckt, die wollten irgendwie mehr, die hatten eine Erwartung. Dann kam plötzlich eine Verstärkung, sage ich mal, ein Katalysator in ihr Gebet hinein und sie haben angefangen zu beten, laut, in anderen Sprachen. Und das Interessante war, in der Nähe, gerade an diesem Feiertag, gab es ganz viele Ausländer, also wie so ein Ausländerfest. Und das Witzige war, dass diese Ausländer, diese laut betenden Christen, gehört haben, wie die Gott loben und preisen, wie wenn man zum Beispiel auf einem Rockkonzert irgendeinen Star preist oder irgendein bekanntes Lied. Die haben Gott gepriesen in Sprachen, die sie nicht kennen, aber diese Ausländer haben die Sprache gekannt. Und die waren erstaunt und sind stehen geblieben und auf einmal sammelten sich so viele Leute, dass Petrus einfach rauskommen konnte und darüber predigen konnte, was da passiert ist, nämlich, dass Gott seinen versprochenen Heiligen Geist jetzt ausgegossen hat über sie und sie hören sie gerade in diesen Sprachen beten. Lob auf Gott brach aus diesen Menschen heraus, unkontrolliert, ungebremst. Es war mutig und es war so massiv, dass andere auf dieses Gebet aufmerksam wurden und zuhörten und innerlich berührt wurden. Das ist eigentlich das Schönste, oder? Wenn der eine betet und der andere von diesem Gebet massiv innerlich berührt wird und sagt, boah, so wie der Gott lobt, das hat was. Also ich mag das manchmal Musikern zuzuhören, die singen vielleicht nicht perfekt, aber wenn du die anschaust, merkst du, die sind gerade irgendwie in einem Gespräch mit Gott, wenn sie singen. Das Herz ist dabei und das ist manchmal viel wichtiger wie der perfekte Ton. Dann merkst du, die sind verbunden. Und so haben diese Leute Gott gelobt in ihren Gebeten und irgendwie ist ihnen der Saft nicht ausgegangen beim Beten. Und hier gibt es dieses Versprechen von Gott, ich will meinen Heiligen Geist geben, ich will euch helfen zu beten, ich will euch unterstützen, mehr zu beten, stärker zu beten, motivierter zu beten und. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Die Apostelgeschichte berichtet, gibt uns verschiedene Berichte, wie die Leute das bekommen haben, wann sie das bekommen haben. Und unsere Kirchen, sage ich jetzt mal, sind in den letzten paar Hunderten losgegangen und haben Theorien entwickelt, exakt wie es ist. Wie man das bekommt, wann man das bekommt. Und es entstand irgendwie eine Verwirrung. Und das, worum es eigentlich ging, dass Christen mehr beten und fröhlicher beten und von Gott motiviert beten, das ist irgendwie durch tausend Diskussionen irgendwie so untergegangen. Da gibt es die Pfingstler und die Baptisten und die Mennoniten und die Hugenotten und die Altpietisten und wen auch immer, Katholiken. Ich habe jetzt gestern ein Video gehört von der katholischen Kirche, wie man in Zungen betet und wie das funktioniert, wie man da hinkommt. Super Video, hätte ich euch fast abgespielt. Und der letzte Satz war, die Taufe oder das Zungengebet bekommt man bei der Firmung. Hey, die haben eine Theologie dazu und die haben einen Punkt. Das finde ich klasse. Ich nehme jetzt mal den Baptistenhut. Die Baptisten haben das auch ganz klar gemacht. Die Baptisten sagen, wenn du die Wassertaufe hast als Erwachsener, dann bekommst du das alles. Auch klasse, oder? Ist einfach. Die Pfingstler, die machen das dann so, die sagen, hey, wenn du die Geistestaufe bekommst, was auch immer das ist, ja, dann bekommst du das. Und die Charismatiker, die sagen, das ist wie Pfeifen. Jeder von uns kann irgendwie schon pfeifen, es steckt ja in dir drin, du musst es nur rauslassen. Super Erklärung, oder? Und die großen Landeskirchen sagen teilweise, wenn wir dich als Baby taufen, da ist auch schon alles drin. So theologisch gesagt, es ist eigentlich relativ Schnullifax. Wichtig ist doch, dass du in deinem Gebet zu Gott weiter wächst, oder? Dass du dich danach ausstreckst, ohne Druck, ohne irgendwelche Versagensängste, ohne irgendwas und sagst einfach, Gott, so habe ich es eigentlich am entspanntesten bei Leuten erlebt. Dass die einfach gesagt haben, Gott, ich möchte mehr von dir, was in der Apostelgeschichte steht, dass du mehr schenken möchtest. Ich bin dafür offen, ohne Druck, ohne Stress und zu deiner Zeit beschenke mich. Das ist doch eigentlich, ohne dass man sich vergleicht und sagt, ah, guck mal, kannst du in Zungen beten, sag mal ein paar Worte, komm, das ist doch nicht so ganz. Oder, oh, du bist ein Baptist, ich bin Pfingstler, ich glaube, du betest nicht richtig, weil das klingt nicht so, wie ich es kenne. Leute, so hat man in der Vergangenheit Leute kaputt gemacht, ja? Hat nichts gebracht. Meine baptistischen Geschwister sind dazu übergegangen, dass sie in Zungen beten, aber nicht im öffentlichen Gottesdienst, sondern im privaten. Gott gibt uns Geschenke. Wir dürfen uns damit danach ausstrecken. Und Paulus, jetzt kommen wir zu dem schwierigen Text in Apostelgeschichte, wo ihr all euer Aufmerksamkeit und Hirn und Schmalz braucht. Im 1. Korintherbrief 14 schreibt Paulus über das Beten im Geist. Zu wem schreibt er das? Zu einer Korinther-Gemeinde, die war ganz besonders, sowieso jede Gemeinde ist besonders. Aber diese Gemeinde, die hatte zu viel fast schon vom Heiligen Geist. Die waren so offen, dass man es regeln musste, dass man quasi Regeln aufstellen musste, dass man das ordnen musste. Da war so viel Begeisterung, dass man die Leute wieder ordnen musste. Ich finde, das ist ein super Problem, oder? Wenn es von irgendwas Gutem zu viel gibt und man das Gute ordnen muss. Das ist viel besser, als über etwas Theorien zu entwickeln, weil es gar nicht da ist. Und so, ich habe einen Artikel gelesen über das Zungengebet und die Hirnforschung. Man hat die Christen, die in Zungen beten, die diese Gabe von Gott bekommen haben, an Hirnströme angeschlossen. Wollt ihr wissen, was dabei rausgekommen ist? Wie viel unseres Gehirns prozentual benutzen wir so im Schnitt? Weiß das jemand? Meldung? 8? An guten Tagen sogar 10. Super, oder? Also es gibt hier so vorne so einen kleinen Teil von unserem Hirn, das ist der meistens arbeitet. Das ist, wenn du dich konzentrierst, wenn du Hausaufgaben machst, wenn du schläfst, macht er gar nichts. Dann gibt es irgendwie in der Mitte vom Gehirn, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil wirklich in der Mitte ist, so einen ganz kleinen Teil, der irgendwie alles so zusammenhält und steuert. Also, aber 90% von unserem Hirn ist nutzlos die meiste Zeit, denkt man. Aber es gibt zum Beispiel einen Teil von unserem Gehirn, der wird aktiv, wenn wir, ich sag's jetzt mal, Eingebung haben. Wenn wir kreative Ideen bekommen, solche Dinge, wenn wir Eingebungen haben, dann ist es der Teil vom Gehirn, der da aktiv wird. Und man hat Untersuchungen gemacht, man hat quasi im Geist betende Leute angeschlossen und hat festgestellt, dieser bewusste Teil vorne, sobald sie anfangen, im Geist zu beten, da geht das Blut raus, also weg, und dieser Teil wird ruhig. Und ein ganz anderer Teil von den 90%, die wir haben, der wird aktiv. Wenn Menschen im Geist beten. Und was passiert körperlich, chemisch, fand ich auch hochinteressant. Zwei Hormone werden aktiv, die werden produziert dabei und die gehen in unser Immunsystem und erhöhen die Aktivität von unserem Immunsystem um 35%. Dachte ich, ist schon mal gut. Also wenn du in Zungen betest, da wird irgendwie kleine Körperchemie, Hirnchemie, wird auf jeden Fall zwei Hormone ausgeschüttet und diese Hormone machen dein Immunsystem stark. Also das ist schon mal alleine schon mal eine Motivation, ja, zu sagen, hey, die Bibel interessanterweise beschreibt das sehr ähnlich. Die Bibel sagt nämlich im 1. Korinther, wenn Paulus sagt, wenn ich in Zungen bete, wenn ich im Geist bete, dann ruht mein Verstand, hochinteressant, der Teil, der sonst aktiv ist, der ruht. Man könnte sagen, sein Herz betet zu Gott, sein Inneres betet zu Gott, schüttet sich zu Gott aus, aber sein Verstand ruht sich aus. Und das halte ich für was total Schönes, entspannend. Kennt ihr das? Ihr wollt in einem Gottesdienst oder sonst irgendwo beten und ihr denkt an den Braten, der gerade in der Röhre sitzt und an die Kinder, die noch kommen und an die To-Dos und so weiter. Und ihr ärgert euch, weil eigentlich wollt ihr in dem Moment beten, aber ihr seid vom Kopf ganz woanders. Und ihr würdet gerne da so einen Knopf haben an eurem Gehirn und sagen, ey, Vorderteil, jetzt mal offline. Flugmodus. Du gehst jetzt mal in Flugmodus und ich will jetzt mal zu Gott beten. Das wäre doch eigentlich total schön, oder? Und so würde ich das beschreiben, wenn ich in Zungen bete, dann sehe ich quasi in diesem Frontalteil einfach ein schwarzes Blatt. Und ist total entspannt. Weil es ist einer der wenigen Momente am Tag, wo ich wach bin und gleichzeitig einfach nicht abgelenkt werde. Und wo ich mein Herz zu Gott ausschütten kann, ohne die Zensur meines Gehirns. Ihr wisst, was Zensur ist, gell? Du redest mit einem Nachbarn und dir kommt ein Gedanke, was du ihm eigentlich sagen solltest, aber dein Gehirn sagt, nee, das passt nicht. Jetzt nicht. Nicht dem Nachbarn. So drückt man sich ihm gegenüber nicht aus. Manchmal machen wir das auch im Gebet. Eigentlich macht uns irgendetwas tief traurig und wir sagen, nee, das kann ich Gott doch nicht erzählen. Der hat doch schon genug, die ganzen Menschen und so, ja? Und dann zensieren wir. Oder wir freuen uns richtig, aber dann, wenn es ums Beten geht, dann sind wir dann so bedacht. Anstatt mal sich rauszufreuen im Gebet. Und wenn wir in Sprachen beten, werde ich gleich in den Text reingehen, da umgeht dieses Gebet quasi unser Herz, unsere Seele betet sich frei zu Gott, lädt alles bei ihm ab und unser Hirn funkt uns nicht dazwischen. Also zumindest ein bestimmter Teil von unserem Hirn, weil ein anderer, der sonst nie so viel tut, der ist da aktiv. Und Leute, die das regelmäßig machen, ist eigentlich gut für die Abwehrkräfte, ja? Weil dein Gehirn das ständig zensiert, das zensiert mal nicht. Okay, ich habe versucht, das so zu umschreiben. Das Thema ist riesig, aber wir haben uns dem Ganzen gestellt. Also, ein paar Punkte zu der Situation in Korinth. Die Korinther, die hatten zu viel davon. Deswegen musste man das ordnen. Welch ein schönes Problem, habe ich schon erwähnt. Die Korinther wollten alle gleichzeitig im Gottesdienst sich beteiligen. Das hatten wir hier auch noch nicht, ja. Wir versuchen euch eher mal zu ermutigen, wenn die Gebetszeit ist, auch mal zu beten. Und wir freuen uns, wenn es 2, 3 Meldungen sind, das ist total schön. Aber die hatten da quasi 15, 20 Leute, die auf einmal losgeplappert haben. Und dann musste man wenigstens in einer guten Schulklasse sagen, 1, 2, 3, 4, für heute ist genug. Und dann der nächste. Die Korinther fingen an nach außen, das ist ein schönes Beispiel hier, wir sind in einem Gottesdienst, Leute laufen vorbei, das ist das Außen und hier ist sozusagen das Innen. Die Korinther fingen an nach außen chaotisch zu wirken auf die Gäste. Die dachten sich, was geht denn bei denen ab, ja? Wie sind die denn so drauf? Die lallen da irgendwas umher und man versteht das nicht, das ist verwirrend. Was wird da eigentlich gesagt? Die Korinther unterschieden nicht zwischen dem privaten Gebrauch von diesem Gebet, das heißt leise für mich selber, und dem öffentlichen Gebet, laut übers Mikro für alle hörbar. Die waren da noch nicht unterrichtet, die haben das einfach vermischt. In der Öffentlichkeit eines Gottesdienstes musste Paulus sie erziehen, alle Gaben mit Liebe zu praktizieren, sie als freie Geschenke zu sehen und sich nicht zu vergleichen. Ah, das ist immer schwer. Wenn du jetzt ein Kind hast, das kann richtig gut Flöte spielen und das andere Kind ist unmusikalisch, dann willst du natürlich als Eltern, dass das eine Kind Flöte spielt. Du musst aber irgendwie nach dem Ausgleich gucken, dass das andere Kind sich nicht immer schlechter fühlt, weil es nicht musikalisch ist. Ne? Und jetzt hat irgendeiner mal das Flötespielen hier entdeckt, hat Erfahrung gemacht mit diesem tollen Gebet und jetzt wollen wir natürlich auch andere dazu ermutigen, das zu tun, weil wir daran glauben, dass das nicht so eine spezielle Gabe ist, dass es nur ein paar haben, sondern wir glauben von Schrift her, dass es alle haben können. Jetzt wollen wir die anderen ermutigen, sich danach auch auszustrecken, gleichzeitig aber nicht sagen, Edgy, du hast es noch nicht und die hat es schon. Weil warum nicht? Weil es dann nicht in Liebe ist, richtig? Es ist lieblos zu sagen, ich habe das schon oder ich habe von meinen Eltern das und das bekommen und du nicht. Das ist lieblos. Und gerade bei Geschenken kann man schnell dahin kommen, lieblos zu sein. Übrigens, Geschenke, da kann man sich eh nichts drauf einbilden, weil es ja Geschenke sind, gell? Das sind ja keine Auszeichnungen von Gott. Übrigens, am besten lernen Kinder beten im Geist, weil sie einfach so unkompliziert sind, gell? Die haben nicht die Zweifel, die haben nicht irgendwelche theologischen, komischen Sachen, sondern man fragt oft ein Kind, hey, willst du eine Gebetssprache mit Gott lernen, wo du einfach beten kannst, wie es dir gerade in deinem Herzen los ist? Und die Kinder sagen, ja, und dann fangen die manchmal an, einfach loszubeten, ohne dass man mit denen ein großes biblisches Seminar gemacht hat. Je älter wir werden, desto komplizierter werden wir, gell? Und dann denken wir, das muss jetzt so und so klingen, sonst ist es nicht richtig und. Jetzt kommen wir endlich zu dem Text. 1. Korinther 14, ab Vers 1. Das ganze Kapitel, paar Verse rausgenommen. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Das prophetische Redens ist was anderes, okay? Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Deswegen ist es eine private Sprache, ja? Das ist. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Übrigens, das total Schöne an dieser Sprache ist, dass der Teufel das nicht versteht. Also, es macht deswegen manchmal Spaß, Dinge einfach vor Gott zu bewegen im Gebet, im Wissen, dass die normalen Gebete kann er überhören, der Feind. Aber wo beten die jetzt gerade dafür? Also, was ist auf ihrem Herzen? Und da ärgert er sich einfach, weil er das nicht dekodiert kriegt. Ja? Nur mal Vers 4. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Also nicht nur dieser kleine Teil vom Gehirn wird da aktiv, sondern es ermutigt uns im Glauben, es bringt uns weiter. Nochmal, nicht um uns zu vergleichen, sondern um zu wachsen. Dann spricht er, wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Also prophetisches Reden hat auch viel mit Symbolen und Bildern zu tun, aber es wird ganz klar ausgelegt, sodass jeder verstehen kann. Das ist der Unterschied. Ja? Eine Prophetie ist zum Beispiel, dass Gott sagt zu jemandem ein Bild mit einer Blume oder einer Wiese und dann kommt die Deutung dazu, eine sehr klare, deutliche Deutung für eine Person, eine Ermutigung und es ist für jeden verständlich. Das ist prophetisches Reden, das man super verstehen kann, aber es ist eben was anderes wie das Reden in Zungen. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Daraus interpretiere ich als Theologe, Paulus sagt, es ist für jeden drin. Ja, kann man das so verstehen? Also, ich finde, das ist jetzt so. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Also auch eine Gabe, davon werden wir nächste Woche hören, wo Gott sagt, hey, ich möchte das jedem von euch geben, zur Ermutigung. Den, wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Heißt das jetzt, man darf nicht mehr in Sprachen beten, weil es ist nicht von so hohem Nutzen? Also ich finde es so, das ist, wenn du Bentley und Mercedes vergleichst, ja, es sind beides Spitzenautos. Bentley ist halt noch ein bisschen besser wie Mercedes, aber sind trotzdem beide total wertvoll. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Also, es gibt das prophetische, es gibt das Gebet in Zungen in dieser Sprache, wo der eine, sagen wir, der Bernd, der kommt nach vorne, nimmt sich das Mikro, spricht etwas in dieser Sprache, die keine wahrscheinlich bekannte Sprache ist. Dann aber steht die Sonja auf, kommt das Mikro und hat von Gott die Deutung von dem, was er gesagt hat. Witzigerweise gibt es dann meistens so 3, 4, 5, 6 andere im Publikum. Die profitieren total davon, was sie sagt, weil sie hört dasselbe, sie trauen sich nur nicht, das zu sagen. Und für die ist dann eine totale Bestätigung, dass das, was er gerade gehört und sie interpretiert hat, genau dasselbe ist, was sie gerade hören von Gott im Gebet. Die Leute im Publikum hören eigentlich nur 2 Leute, was sagen, aber ganz viele Leute werden ermutigt in ihrem Glauben, sich weiter danach auszustrecken, ohne sich so sichtbar zu zeigen, ne? Weil eigentlich eine total schöne Sache in einem öffentlichen Gottesdienst. Aber das ist die Ausnahme. Wenn aber Bernd aufstehen würde und irgendwas sagen würde in dieser Sprache, laut, und wir würden 10, 20, 30 Minuten warten und es würde niemand auftauchen mit einer Interpretation, dann würden wir laut Paulus sagen, Leute, wir sind noch nicht so weit. Wir müssen das mal üben im kleinen Rahmen, das interpretieren und so. Behalt dieses Gebet für dich privat als Erbauung deines Glaubens, aber bevor wir damit öffentlich gehen, lass uns mal ein paar Leute finden, die auch das interpretieren können. Dann sind wir mit Paulus konform, ne? Mit dem, was er sagt. Wer daher, Vers 13, in einer von Gott eingegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Eben das, ne? Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Interessant, Hirnforschung hat es gerade vor 20 Jahren rausgefunden, mit diesen Messungen. Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten, auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die... Und jetzt geht es sogar noch weiter. Man kann nicht nur beten in dieser Sprache, man kann auch singen in dieser Sprache. Ich will auf diese Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Also er sagt, wenn er betet, switcht er, wechselt er zwischen beten im Verstand, beten im Geist, beten im Verstand, beten im Geist. Und wenn er singt, switcht er auch zwischen singen im Geist und singen im Verstand. Was für eine schöne Sache, oder? Ganz ohne Stress, ohne Druck, ohne Vergleich, ohne Sonderauszeichnung. Gott sagt einfach hier, das ist der Blumenstrauß, den ich euch präsentiere. Streckt euch danach aus. Es tut euch gut. Ihr seid dadurch nicht besser, nicht schöner, nicht klüger. Ich schenke es euch. Genießt es. Erhebt euch damit nicht über andere. Ist doch gut, oder? Denn wenn du Gott anbetest, ohne dass dein Verstand daran beteiligt ist, wie kann dann jemand, der diese Sprache nicht versteht, deinem Gebet mit einem Amen zustimmen? Er weiß ja gar nicht, was du sagst. An deinem Dankgebet ist nichts Verkehrtes, aber dem anderen bringt es für seinen Glauben keinen Gewinn. Und jetzt kommt der Vers 18. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind, und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Auch interessant. Warum schreibt er das? Er will die ermutigen. Er sagt, es ist was Gutes. Lass uns dem Ganzen ein paar Regeln geben und wir werden es genießen. Lass uns es in unserer Gemeinde haben. Also, ich fasse 6 Punkte zusammen über dieses Sprachengebet. Erstens, er betont, dass es ein Geschenk ist und keine Auszeichnung. Pfingstler, Baptisten etc. Leute, es macht uns nicht besser, nicht höher, nicht schlauer. Es sind Geschenke. Zweitens, er ermutigt alle, nochmal, er ermutigt alle, sich danach auszustrecken, auch im Geist zu beten. Dritter Punkt, er verbietet im Gottesdienst öffentliches, lautes Beten im Geist ohne eine Interpretation, da dies zu Chaos führt und Gäste abschreckt. Ich glaube, die einzige Ausnahme wäre, wenn man wirklich einen ganz speziellen Gottesdienst hat, intern unter Ausschluss von Gästen, dass man da laut in Zungen betet, um vielleicht für ein bestimmtes Anliegen, ja, zu beten. Aber es muss gewährleistet sein, dass es für niemanden verwirrend ist. Viertens, er ermutigt dazu, sich danach auszustrecken, das Zungengebet zu interpretieren und das interpretieren zu können. Fünftens, er klärt auf über die Vorteile des Betens im Geist, nämlich der Kopf entspannt sich, wird fruchtleer, Immunsystem wird gestärkt, ja. Und das Herz kann sich mal ausbeten. Das finde ich so, so wichtig. Alles ausbeten, alles auf den Tisch legen, Gott den Lob geben, der ihm gebührt. Nicht so ein bisschen Lobpreis, weißt du, nicht so 2 Lieder und danach ist der Lobpreis von der Woche fertig. Sondern mal wirklich Gott die Ehre geben, so richtig sich ausloben. Und dann Freude für Gebet entwickeln. Das in unserem Gehirn, habe ich schon erwähnt. Die Bibel spricht auch davon, dass es Geheimnisse Gottes sind. Das heißt, Dinge, die uns nicht sofort in den Verstand kommen, die legt uns Gott aufs Herz und auf einmal können wir diese Dinge beten, bewegen. Es geht auch darum, nicht nur meine Gebetsanliegen zu beten, sondern eine Ahnung davon zu bekommen, was Gottes Anliegen, Gebetsanliegen sind. Und zuletzt Kraft für den Dienst für Gott daraus zu schöpfen. Ich versuche jetzt 1-2 Minuten von mir was dazu erzählen und dann habe ich noch einen kurzen Bericht von jemand anders. Ich bin selber damit aufgewachsen als Kind. Ich weiß nicht, ob meine Eltern zuerst normal gebetet haben oder in Zungen. Ich habe das einfach, für mich ist das so in die Wiege gelegt worden. Für mich war das immer sehr natürlich. Ich hatte da nie selber Zweifel daran. Ich habe aber selber erst so mit 14, 15 mich danach ausgestreckt, das auch erlebt. Und es gab, genau, dann kam ich irgendwann dazu, das regelmäßig, so wie Paulus hier beschreibt, zu praktizieren. Es hat mir geholfen, länger zu beten wie vorher. Vorher hatte ich vielleicht 1-2 Minuten gebetet, dann gingen mir die Gedanken aus. Und es hat mir eigentlich geholfen, so diese Lokomotive mal ins Laufen zu bekommen, diese Gebetslokomotive. Und diese Geheimnisse Gottes verstehen und hören. Ich habe das so erlebt, als ich in Zungen gebetet habe, kamen mir auf einmal Namen von Leuten, für die ich beten soll, die ich kannte, die waren aus meinem normalen Gebetsleben komplett verschwunden. Vielleicht ein alter Schulkollege, der sich irgendwann gegen Gott entschieden hat, den habe ich seit Jahren nicht gesehen und auf einmal merke ich, wie ich eine richtige Last auf dem Herzen habe, für diese Person just jetzt zu beten. Hätte ich sonst nicht gemacht, war in meinem normalen Verstand nicht drin und Gott sagt, hey, bete für diese Menschen, fürbitte. Oder für irgendein Anliegen, was mir selber, da will ich vielleicht sogar gar nicht dafür beten, weil ich vielleicht mit jemandem im Streit bin und Gott sagt, doch, du wirst jetzt diese Person segnen. Und ich bekomme diesen Impuls, hey, segne diese Person. Versteht ihr? Das sind andere Gedanken wie die eigenen. Mein Gebetsleben wird dadurch reicher und stärker. Ich habe auch Situationen erlebt, wo man keine Worte findet. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden auf dem Sterbebett begleitet habe. Du bist in einer Notfallsituation und bist in einer Familie und alles ist einfach chaotisch. Vater ist gerade umgekommen. Du machst Notfallseelsorge und die Leute sind alle durcheinander. Du darfst nicht laut beten, weil das hört man ja. Und dann war das so eine Kraftquelle für mich, einfach im Geist zu beten, sogar ohne dass man es hört, und quasi aufzutanken und sagen, Gott, ich will mich einfach von dir gebrauchen lassen. Keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes machen will. Führe mich, leite du mich, ja. Gib du mir Kraft für diese Menschen. Noch so, eine Kraftquelle. Ja, das habe ich schon gesagt, wenn man manchmal keine Worte selber findet, in Notfallsituationen, ja, dass einem aus einem herausbricht und man einfach sagt, Gott, ich sag dir die 100%. Ich halte nichts zurück. Ich kann dich nur ermutigen, selber die Bibel zu lesen, selber dich nach den Dingen auszustrecken, die drin sind. Und alles, was vom Geist Gottes kommt, es darf dir nie Angst machen. Okay, das ist ein super Kriterium. Wenn irgendwas von Gott ist und dir Angst macht, ist es nicht von Gott. Zweitens muss es mit dem Neuen Testament belegbar sein. Wenn es nicht belegbar ist, lass es. Ja, es gibt ja genug komische, esoterische Praktiken, alles Mögliche, wo du ganz klar sagen kannst, irgendwann landet es in Angst und irgendwo wird Jesus nicht geehrt am Ende. Und ja, und mit der Bibel hat es nichts zu tun. Dann verzichte fröhlich und freu dich daran, dass du schlechten Dingen entkommen bist. Ich werde nach dem Gottesdienst verfügbar sein, um darüber zu reden, zu diskutieren. Ihr dürft mir E-Mails schreiben, ihr dürft mich fragen. Wir wollten dieses Thema einfach mal reinbringen, auch in dieser Länge. Nicht um irgendjemandem das Gefühl zu geben, er ist irgendwie zweite Klasse Christ. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Oder er ist irgendwie nur auf einem Bein oder noch nicht so ganz vollständig und so. Den als Beispiel, damit komme ich zum Ende. Ich habe irgendwann baptistische Geschwister kennengelernt. Und ich habe sehr schnell festgestellt, sie waren zurückhaltend, was diese Gabe angeht, aber bei allen anderen Gaben waren sie viel weiter als ich. Lass mal so stehen. Die waren im Thema Prophetie, Weisheit, Fürbitte, waren die so fit. Und aber im Thema Geistesgebet haben sie für sich entschieden, das wollen sie so nicht. Und als die gehört haben, dass ich Pfingstler bin, ja, die erste Frage war, welche Geistesgaben hast du denn? Und dann sagte ich, höchstens eine. dann habe ich festgestellt, irgendwas ist da komisch. Und über die Jahre haben wir uns kennen und lieben gelernt. Und heute ergänzen wir uns, dienen miteinander. Ich respektiere den Rahmen, in dem sie die Geistesgaben leben. Sie respektieren das, in dem ich die Geistesgaben lebe. Und eigentlich sollten wir alle gemeinsam unterwegs sein, mehr zu entdecken von Gott im Rahmen von dem, was das Neue Testament gibt. Ja, kein besser, schlechter, noch nicht so ganz Respekt. Und Jesus sagt ja auch hier im 1. Korintherbrief, die Liebe aber ist das Wichtigste. Wenn du nicht die Liebe hast, dann ist das Lärm. Ja, ist nichts anderes wie Lärm oder Belästigung. Okay. Ich schließe und dann kommt die Susanne mit den Abkündigungen und dann kommen wir noch mit dem Abschlusslied. Jesus, es sind Dinge gefallen und Dinge sind auch im Podcast und sind aufgenommen. Menschen können das nachhören. Unser Ziel damit war, mehr von deiner Wahrheit zu offenbaren und die Menschen dazu ermutigen, ihr Gebetsleben zu intensivieren mit deiner Hilfe, ihr Gebetsleben aufzufrischen, zu bestärken mit deiner Hilfe durch deinen Geist, damit wir mehr mit dir im Kontakt sind, damit wir mehr beten und damit wir mehr ermutigt und erbaut sind in unserem Glauben. Und ich glaube, dass es auch in deinem Sinne ist. Hilf uns da, ein entspanntes Miteinander auf diesem Weg zu haben und ein entspanntes Zusammenkommen. Segne auch die Woche, dass Leute hier aus der Gemeinde auch sich ausstrecken und Erfahrungen machen in dieser Richtung. Und dass wir da ja mehr von dir bekommen. Danke dafür. Amen.